Bei mir heute im Performance Podcast zu Gast ist Bernd Kortz. Bernd ist CEO von Aluga GmbH. Aluga ist die Lösung für mehrsprachige Online-Videos, Cloud-Synchronisation, Transkription und Untertiteln. Und vor allem jetzt in meiner Sprache gesagt, Aluga ist genau die Lösung für alle Kunden, also ich merke es für meine Klienten, wenn du ein mehrsprachiges Publikum hast, und es ist in Europa eigentlich immer, und du kannst dann, und du hast dann nicht das Problem, jetzt, wie mache ich die Videos auf Italienisch, wie mache ich es jetzt auf Deutsch, wie mache ich es jetzt auf Französisch, müssen wir es jetzt neu aufnehmen, brauchen wir einen anderen Speaker? Also Aluga löst genau diese Probleme. Bernd hat Aluga 2012 gegründet und ich freue mich, Bernd, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo Bernd.
Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich auch, danke.
Bernd, erzähl mal ganz kurz, wie ist dir die Idee von Aluga gekommen?
Ich war schon relativ früh ein YouTuber. Ich finde das eh so ein komisches Wort immer und so ein Influencer. Ich denke mal, das ist eine Krankheit und ich glaube, da bin ich gar nicht so weit von weg von dem Gedanken. und ich habe meine Videos immer auf Deutsch gemacht und ich war irgendwie total erfolgreich. Also ich hatte echt Zehntausende von Abonnenten und ganz viele Leute, die meine Videos angeguckt haben. Und irgendwann kam eine Firma auf mich zu und sagte, hey, du machst ja coole Videos, wie sieht's denn aus, willst du uns auch mal ein paar Videos machen? Und so ging das hin und her und irgendwann fingen die Leute an und sagten, kannst du uns ein Video in einer anderen Sprache machen? Ja klar, mache ich euch. Dann habe ich angefangen, die Videos mit Englisch zu machen. Das war dann so, boah, echt riesen Aufwand. Dann habe ich angefangen, Untertitel zu machen. Das war so 2009, 10, 11. Und es hat mich echt gewurmt, die ganze Zeit. Ich habe irgendwann gedacht, ah, das gibt doch gar nicht. Wie bescheuert ist das denn alles? Und dann den Kanal trennen und dann extra für Deutsch und Englisch und andere Sprachen. Und wie findest du jemanden, wo der die nächste Sprache dazu macht? Und irgendwann sitze ich abends zu Hause und gucke Seinfeld. Ist einer meiner Lieblingscomedians auf einer DVD und meine Frau kommt ins Wohnzimmer und sagt, ah, guck schon wieder Englisch, kannst du auf Deutsch schalten? Ich so, ja klar, schalt um, Deutsch. Ah, denk ich so, ah, Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Und meine Frau, hallo, geht? Also Scheiß, guck doch mal, Englisch, Deutsch, Englisch. Ja, ich weiß, das ist so bei der DVD. Mein Stepp, das mache ich auf YouTube. Dann bin ich auf YouTube gegangen und denke so, wo ist denn diese Funktion? Dann habe ich lauter Leute gefragt und alle haben gesagt, das gibt's nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Dann habe ich mit meinem Sohn drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, hey, das ist eine coole Sache. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Einfach nur, weil ich das wirklich für mich gebraucht habe und weil es dieses Werkzeug einfach nicht gab.
Und immer noch nicht gibt.
Es wird jetzt in absehbarer Zeit von anderen auch geben, so, aber ja, wir sind 6 Jahre lang oder 8 Jahre lang mittlerweile ja einzige Vorstreiter gewesen für diese Funktion.
Mega, mega. Bernd, erzähl mal von dem Poster über deinen Büroeingang. Das ist ein bisschen dein Leid, das ist ein bisschen dein Mantra, oder dein Credo.
Ist es ja. Also ist ja so, weißt du, ich bin ja nur auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich bin immer noch nicht alt, aber auch nicht mehr ganz so jung. Wobei mein Bruder immer zu mir sagt, wir sind heute die wir früher gelacht haben. Ich bin 53 Jahre alt und in meinem Leben habe ich ganz oft mit Menschen zu tun gehabt und das ist auch so, ich glaube so der Durchschnittsmensch oder ist einfach so, die gesagt haben, ach, das machen einfach alle so und ich mache das auch so. Und man folgt immer einem Pfad, weil das ist einfach auch, das ist auch einfacher, ich verstehe das auch. Wenn du zwischen Dschungel gehst, folgst du einem Pfad, wenn du im Schnee gehst, folgst du einem Pfad. Ja. Und wir haben so ein Poster bei uns am Eingang hängen, wo praktisch ein Mensch in so einem Schneeanzug ist und vor dem ist alles weiß und dahinter sind Spuren von ihm. Und du siehst ganz weit hinten, Menschen folgen ihm. Und das ist so mein Credo auch, zu sagen, Mensch, es gibt immer einen, der diesen Pfad erstellt, der vorne geht. Und die Menschen, die folgen. Und das ist auch so immer, wo ich gesagt habe, wenn es etwas nicht gibt, schreckt es mich nicht ab, dass ich das tun muss. Ich mache das dann einfach. Und mir ist auch total egal, ob Leute denken, oh, der ist erfolgreich oder ach, der ist gescheitert, weil das ist ja eh so ein bisschen so ein deutsches Ding. Aber mir war das immer egal und das ist auch so mein Leitsatz in meinem Leben. Ich mache das einfach. Ich brauche das für mich. Mich interessiert nicht, was andere tun und ich mache es einfach.
Das finde ich genial. Das erinnert mich am Wochenende, war ich Schlitten fahren, rodeln mit meinem Sohn. Und wir sind da, also ich wohne ja am Berg, also es ist nicht schwer, eine Rodelbahn zu finden. Und wir sind dann so in den zu, sage ich mal, einem bekannten Rodelplatz gefahren und dann sehen wir die Familien, wie sie halt einfach nur so 15 Meter rodeln, weil da halt präpariert war. Und mein Sohn sagt so, ja, Pa, aber das ist ja Fahrt, nur 15 Meter, der Hang geht ja viel weiter nach oben. Und ich sage, ja, Jakob, aber da ist halt so viel Tiefschnee, da bleibt halt die Ding stecken. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir können es ja trotzdem probieren, oder? Und genau. Sind wir da raufgestapft wie die Spuren im tiefen Schnee und sind wir dann mit am Anfang nicht mit dem Schlitten, sondern mit so einem Della-Bob, sind wir dann mal so runter und gerobbt und das haben wir 3, 4, 5 Mal gemacht, bis wir schon langsam eine verhärtete Piste gehabt haben. Und auf einmal hast du mitbekommen, wie andere auch den Weg nach oben gehen und auf einmal sagen, hey, wir könnten doch 30 Meter runterrutschen, nicht nur 5 Meter.
Oder genau, 10. Genau.
Und das hat mit, also die Beschreibung von deinem Bild hat mich so an diese Szene erinnert, weil ich gedacht habe, ja, irgendeiner muss halt einmal machen, aber wenn es gemacht wird, dann freut sich irgendwie jeder drum.
Ja, das meine ich, dass die Menschen, die sind von Natur aus ja auch so ein bisschen träge, es sind ganz wenige, die so, dieses Wort Alpha-Tier ist immer so eine Sache, aber es sind ganz wenige, die einfach auch, die sind die Macher. Die sagen aber, komm, ich mach das einfach. Und es ist, ich meine, es ist auch okay, es kann nicht jeder den Kuchen backen, es muss auch Menschen geben, die ihn essen. Ja, und das ist auch völlig legitim. Ich habe halt den Weg für mich gewählt, ich bin der, der da halt diese, wie du auch, nach oben geht und die Bahn erstmal festrodelt.
Ja, erzähl mal ein bisschen, was ist deine Rolle bei Aluga? Was ist deine Rolle, was ist deine Verantwortung?
Na, erstmal, ich bin natürlich Geschäftsführer. Meine Verantwortung ist natürlich erstmal unsere Arbeitnehmer, dass die in Lohn und Brot sind. Ich muss dafür sorgen, dass wir irgendwie Geld kriegen, sei es über Investments, sei es über Vertrieb etc. Ich muss halt wirklich jeden Tag dafür sorgen, dass dieser Laden funktioniert. Und ich muss Entscheidungen treffen. Und ich muss entscheiden, wo gehen wir hin, wo gehen wir nicht hin, was machen wir nicht. Ich bin dafür verantwortlich, was wir entwickeln. Nicht wie wir es entwickeln, das machen alles unsere Entwickler und unsere Entwicklerinnen. Unser Entwicklungsteam ist auch echt gut drin. Aber ich bin halt auch draußen, ich gehe viel auf Messen. Ich mache viele Messen selbst. Ich bin auch immer noch mit im Vertrieb, weil ich einfach sage, ich brauche dieses Feedback vom Kunden. Ich brauche einen Kunden, der zu mir sagt, oh, ihr habt echt ein scheiß Produkt. Ich brauche genau diesen Kunden. Ich brauche nicht den Kunden, der sagt, ah, super. Aber dieser Kunde, der hilft mir zu entscheiden, was wir anders machen müssen. Und ja, das ist auch so, das ist eins meiner Lieblingsprojekte bei Aluga, zu sagen, ich bin so ein bisschen der Chefspinner, der CVO, Chief Visionary Officer, aber eher so der Chefspinner. Und ich sage, das wäre eigentlich etwas, da müssen wir hin, das ist, was unsere Kunden brauchen. Das ist mittlerweile auch, wo ich sage, ich schiffe auch immer mehr dahin, dieses, ich mache alles mit, so war das ja am Anfang auch, ich bin überall dabei, ich entscheide überall mit. Und das war mir auch wichtig. Das war eigentlich totaler Quatsch. Aber dies heute zu sagen, Mensch, ich suche mir 2, 3, 4 Kerne raus und das ist auch mein Job bei Aluga zu sagen, ich muss gucken, dass es mit unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern funktioniert, dass es mit dem Team funktioniert, dass wir immer ein Büro haben, dass die Leute immer hinkommen können. Das ist einfach dieses Schiff zu steuern, das ist meine Aufgabe.
Verstehe. Wer sind eure Kunden, sage ich mal grundsätzlich, wer sind jetzt gerade eure Kunden? Seid ihr schon, ist es B2B, ist es B2C oder?
Also wir haben, da ist immer so ein bisschen so ein Fokus-Shift, sage ich mal. Am Anfang war uns ja erstmal wichtig, die Leute müssen unsere Plattform kennenlernen. Da muss ein bisschen Attraction stattfinden, da muss ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Ja. Und das haben wir mit B2C-Marketing gemacht. Also da haben wir viel Zeit investiert im B2C-Marketing, dass wir irgendwann mal von 20.000 Seitenaufrufen im Monat auf 10 oder 20 Millionen kommen und mehr. Ne, das war so am Anfang oder eine Zeit lang war das unser Fokus. Und irgendwann haben wir gesagt, gut, jetzt kennen uns die Leute, jetzt fangen wir an. Wir haben unser Produkt auch stressgetestet durch viel Zugriffe, durch viel Traffic. Jetzt fangen wir mehr an mit B2B. Haben dann angefangen, Vertrieb aufzubauen, haben eine Marketingabteilung umstrukturiert, dass wir gesagt haben, geht mal mehr in die Richtung B2B und haben B2C irgendwann das Marketing nahezu komplett auch eingestellt. Also von wirklich 100 Millionen Video gestreamten Minuten im Monat auf 20 Millionen gestreamter Minuten. Das war dann nicht mehr die Kennzahl, die für uns wichtig war. Unsere typischen Kunden sind, und die haben wir tatsächlich weltweit, wir werden in 160 Ländern dieser Erde tatsächlich aufgerufen.
Mega.
Unsere Kunden sind Ein Beispiel, Trimble ist ein Kunde von uns. Das ist ein großes Industrieunternehmen, denen gehört Google Sketch zum Beispiel, die Software, die haben die für ein paar Milliarden gekauft. Die machen ganz viel in diesem CAD, CRM. Das ist zum Beispiel ein Kunde von uns. Kunden von uns, die Duravit ist ein Kunde von uns zum Beispiel. Oder auch Röschling ist ein Kunde von uns. Wir haben Projekte mit der BASF, die wir mit denen machen. Hornbach ist ein Kunde von uns. Die machen ihre ganzen internen Schulungsvideos mit uns zum Beispiel. Wir haben ganz viele kleinere Kunden, ich sag mal so vielleicht 3.000, 4.000 kleinere B2B-Kunden, die Schulungsvideos machen, ganz viel zum Beispiel. Die haben auf der ganzen Welt, wir haben in Singapur einen Kunden, die machen viele Schulungsvideos. Wir haben in Thailand einen Kunden, die machen so von 1. Klasse bis 4. Klasse machen die Schulunterstützung. Die haben bei uns bestimmt 400, 500 Videos abgelagert zum Beispiel.
Der Raum der Möglichkeiten ist so groß, gell? Wenn ich dir zuhöre. Von der Schule bis hin zu richtigen Industrieleader ist da alles. Nutzen die eure Plattform oder binden die eure Technologie ein in ihr System? Sei es jetzt in ihr Learning-System, in ihr ERP-System oder nutzen die für diese Zwecke eure Plattform?
Also bei dieser Kunde zum Beispiel in Thailand, die machen zum Beispiel so, die machen bei uns alles fertig, die gehen auf Aluga, laden das Video hoch, machen dort mit der KI, die machen tatsächlich nur KI, gehen dann in den Dabba, machen die ganzen Sprachen rein, die Untertitel und betten dann dieses Video auf ihrer Webseite ein und blockieren das auf Aluga. Also das ist zwar alles auf Aluga, aber wir haben sowas, das nennt sich Whitelist Support, wo du als Kunde entscheiden kannst, mein Video darf nur auf diesen XXX-URLs gestreamt werden. Das ist zum Beispiel so typisches. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, wir machen unsere Marketing-Videos und die lassen auch komplett bei euch und wir schicken den Leuten auch einen Link zu eurer Webseite. Das machen die so. Wir haben auch Kunden, Speakers Excellence ist zum Beispiel ein Kunde von uns, die machen sowas wie TED Talk mit über 1000 Speakern. Du gehst auf denen ihre Webseite und die benutzen komplett Aluga im Hintergrund, aber nur über eine API. Das heißt, die Leute, denen ihre Speaker gehen darauf, packen da ihre Videos drauf. Das geht automatisch über die API alles auf unsere Plattform. Wir encodieren diese Videos, wir machen die fertig, packen auf unser CDN, die KI läuft darüber und die machen dann über einen API-Call, wird das dann bei denen abgespielt zum Beispiel. Also das ist wirklich, wir sind mega modular aufgebaut. Das war immer meine Vision zu sagen, egal was bei Aluga, du kannst überall in das Zelt rein und du kannst eigentlich auch fast überall wieder raus und kannst die Sachen so kombinieren, wie du das willst. Ich kette dich nicht an in unsere Plattform. Wenn du nur den Player willst, nur den Player. Wenn du uns nur zum Encodieren benutzen willst, machst du das. Wenn du nur die KI benutzen willst, machst du das. Das ist alles deine Sache.
Mega, mega. Wie schützt du dich davor, dass es nicht wie Vimeo oder YouTube daherkommt und sagt, hey, jetzt stellen wir um auf Multi-Language.
Da kannst du dich nicht schützen. Das wird auch passieren. Also YouTube arbeitet ja auch schon mal dran. Die haben ja jetzt eine Demo rausgegeben vor 2 Monaten. Ich find's gar nicht schlecht. Wenn das Problem im Moment ist ja, ich bin ja immer der, du erinnerst dich, der da vorne im Schnee laufen muss.
Ja.
Ja. Und viele sagen, warum macht denn der Depp das? Ist der blöd? Was soll das? Jetzt kommt einer wie YouTube daher und sagt, ach, wir sind ihm hinterhergelaufen und wir machen das jetzt auch. Jetzt auf einmal dieses ganze Marketing den Menschen im Kopf zu erklären, du brauchst das. Das kostet unfassbar viel Geld. Das nimmt mir YouTube jetzt ab. Ich sehe also tatsächlich das Positive da drin, dass ich nicht mehr der Einzige bin. Und es ist dann ganz oft das Argument, ja, aber wenn YouTube das macht, dann könnt ihr einpacken, sag ich. Stimmt. Genau wie Porsche, Volkswagen, Audi, Mercedes. Die können alle einpacken, weil es gibt ja ein Auto. Ich brauche keinen anderen Automarken, weißt du, was ich meine? Oder ARD, ZDF, ProSieben. Das ist, Konkurrenz ist, kann man natürlich negativ sehen und es ist auch ein Brocken, wenn YouTube sowas macht, aber erstmal, wir haben eine andere Zielgruppe. Weißt du, wir haben lange überlegt, ah, scheiße, wenn YouTube das macht, was machen wir dann? Die Realität ist, diese Wannabe-Influencer, diese ganzen Suppenkasper, und sorry, ich denke da echt nicht super positiv drüber, weil wir haben da mega viel negative Erfahrungen gemacht. Die meinen, die sind die Besten, die Geilsten, die Tollsten auf YouTube, die haben Millionen von Followern. Ja. Wenn die auf der YouTube-Blase weggehen, und das haben wir oft erlebt, kennen die kein Mensch. Ja. Und das Problem ist, du kriegst diese Menschen auch von YouTube nicht weg. Das heißt, die Zielgruppe, wo wir immer gedacht haben, die hätten wir gerne, die hätten wir sowieso nie bekommen. Wir verlieren also gar nichts. Wir können in dem Aspekt nur gewinnen. Und Vimeo kriegt ja nicht mal Untertitel hin. Ja, also was soll ich denn dazu sagen? Die kriegen nicht mehr das auf.
Doch, du recht, ja.
Also da, bei Vimeo habe ich überhaupt gar keine Bedenken.
Und was ich sehe bei YouTube, also bei meinen Kunden, und die sind halt im Dachraum unterwegs, eine der ersten Fragen ist immer das, wenn wir um Technologie reden, wo steht der Server?
Genau.
Und also da bei meinen Kunden zum Beispiel, die sind jetzt im KMU-Bereich, die sind jetzt nicht so die Riesen, aber die Riesen werden noch mehr über die Daten denken als sage ich mal, die im KMU-Bereich. Aber die sagen auch, du, wenn der Server nicht in Europa ist, oder vor allem sagen sie wirklich, wenn der in Amerika ist, dann kommt das für uns nicht in Frage.
Das ist
Ja.
auch tatsächlich so. Und auch wenn YouTube und Google immer predigt, ah, wir machen das doch hier und hier und hier, Fakt ist, und ich fand es eigentlich eine Frechheit von dieser einen Google-Mitarbeiterin bei der letzten Google-Speech, wir würden nie, nie die Daten unserer Nutzer missbrauchen. Also wie man so in eine Kamera lügen kann zu Millionen von Menschen. Also Fakt ist ja, und es ist ja erwiesen, alle 4 Wochen aufs Neue, wie YouTube und Google Daten missbrauchen. Und das ist auch unser Ansatz zu sagen, wenn du bei uns raufgehst, wir tracken dich kaum. Wir haben so eigentlich nirgendwo Werbung drauf oder so. Wir machen kein Geschäft mit Nutzerdaten. Und viele Kunden heute, Gott sei Dank, fangen die an, darüber nachzudenken und sagen, ach, der Spinner, dieser Kortz, der schon jahrelang gesagt hat, Google missbraucht meine Daten. Das war ja gar kein Spinner, das ist ja so. Und ich verstehe das jetzt. Ich brauche eine Alternative. Und wir sind da.
Wenn du von Tracken willst, Bernd, welche Kennzahlen sind für dich wichtig, dass du sagst, hey, das Schiff steuert in die Richtung, die Vision, die ich das Schiff steuern will?
Das war, wie ich ja sagte, lange war es ja, wie viele Leute kommen auf unsere Seite, wie lange bleiben die da, wo steigen die aus. Also wir tracken einen gewissen Rahmen. Wir machen das mit Matomo, das machen wir auf unseren eigenen Servern, da kommt also keiner ran an die Daten. Ich kann jetzt sagen, der Ben, also irgendjemand in Salzburg hat dieses Video für 2 Minuten in der Sprache angeguckt. Das weiß ich. Und dieser irgendjemand, dem sein Browser war der Chrome und die Bildschirmauflösung war die. Und der hat Windows benutzt. So, ich kann aber, weil wir hinten die letzten beiden Zahlen der IP-Adresse nicht speichern, ich würde nie an dich rankommen. Aber das brauche ich auch gar nicht, weil für mich ist entscheidend, okay, der benutzt Chrome, ich muss also dafür sorgen, dass mein Player in Chrome funktioniert. Ah, der hat da dreimal die Sprache gewechselt, also die Sprache, die der sich angeguckt hat, die guckt eigentlich niemand. Ja, also das sind so die Sachen, die für mich relevant sind. Und ansonsten, letzten Endes, wir versuchen ja immer mehr B2B zu sein. Und deswegen sagen wir, am Ende, was unser Kunde trackt, das geht uns nichts an. Das muss unser Kunde mit seinen Zuschauern vereinbaren, wenn er das Video bei sich einbettet. Bei uns kriegt er nur diese sehr limitierte Art an Daten und die reicht uns auch. Für mich sind die Metriken wichtig, wie viele Pakete kann ich meinen Kunden verkaufen und wie viele Videos packen die mal drauf, um zu wissen, ob ich meine Infrastruktur anpassen muss.
Ah, verstehe. Was gibt's für Pakete?
Also wir haben jetzt noch, bis in ein paar Wochen, haben wir den sogenannten Beginner Verified, ein Small Business und ein Influencer und Enterprise. Den Beginner Verified, da musst du Kreditkartendaten oder PayPal hinterlegen. Da haben wir einige Kunden und auch unser Vertrieb regt sich da gerne drüber auf, warum wir die Daten holen. Ich reg mich da auch drüber auf, aber es geht nicht anders, weil wir hatten mal von der IES ein Video bei uns drauf. Als wir nur Beginner konnte jeder Videos hochladen. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, das ist ein Terrorvideo, das haben wir dann der Kripo gemeldet. Und da war echt ein Riesenschissel. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen das. Und der Beginner ist kostenlos, da kannst du 15 Minuten im Monat machen. Dann haben wir den Small Business, der fängt bei 40 € an, den Influencer fängt bei 280 € an. Und je nachdem, was du machst. Also wir sind gar nicht mal so teuer, weil wir sagen, dieses irre teure wie HubSpot 1.500 € im Monat oder
Ja.
auch Slack, sorry, wir haben 40 Mitarbeiter, ich zahle diesen Idioten von Microsoft nicht 400 € im Monat für diese 40 Mitarbeiter für Slack. Nur, dass sie chatten können, weißt du? Dann nehmen wir Element zum Beispiel. Wir stellen aber gerade um, das heißt, wir sagen dann, weil du kannst in gewissen Paketen nur gewisse Funktionen nutzen. Wir sagen jetzt aber, warum machen wir es überhaupt? Wir bauen jetzt auf Credits um, du kaufst also einmal im Monat Credits. Und dann kannst du das für alles benutzen bei uns, was du machst. So ein Credit, 100 Credits kosten irgendwie dann 5 €. Und dann kannst du transkripieren, enkodieren, du kannst streamen, du kannst übersetzen, du kannst den Dabba benutzen, Text-to-Speech, was immer du machen willst.
Ah, verstehe, das macht total Sinn. Du, Bernd, wenn wir uns in 3 Jahren wieder treffen und du sagst, hey, du blickst zurück auf deine Reise, was muss jetzt vor allem mit Aluga passieren, dass du sagst, hey, Ich bin sehr stolz und auch zufrieden, wie sie die Aluga und entwickelt hat.
Also so eine Sache, weißt du, was will ich in 3 Jahren? Das ist immer schwierig. Das ist so schwierig zu sagen, gerade in der IT, was passiert denn morgen? Mhm. Ne? Und gerade jetzt in den Zeiten, ich meine, guck doch mal Wirecard. Ja, wo den Braunitz, wo siehst du dich in 3 Tagen? Ja, mit 5 Milliarden auf einer Insel. Nee, aber ich denke, was für mich wichtig ist, die Anerkennung, nicht für mich, das ist mir total egal, aber die Anerkennung für das Produkt und das, was das Team hier leistet, zu sagen, wow, hier ist tatsächlich in Europa ein Pendant zu YouTube. Das ist krass und das kommt dann auch aus Deutschland. Und wir benutzen das, weil wir haben eine eigene Videoplattform, wir haben das. Und das ist so auch ein bisschen mein Ansinnen und wofür ich auch kämpfe, zu sagen, das will ich in 3 Jahren, ich will in 3 Jahren irgendwo sitzen mit einem Aluga-Shirt und sagen, hey, geil, Alter, wo hast du das Aluga-Shirt her? Und ich so, Aluga, was ist denn das?
Was würdest du sagen, was sind so die nächsten Schritte, die ihr jetzt schon geht, die ihr für euch die vorbereitet, was sind so die nächsten Meilensteine, um dieses Pendant zu YouTube zu schaffen? Was sind jetzt so wirklich greifbare Meilensteine für das nächste halbe Jahr?
Na, KI ist natürlich ein Riesenthema für uns auch. Und ich finde es immer witzig, wenn ich höre, unsere Sales-Leute waren gerade vorgestern in einem Vortrag für KI, was man alles plant, wie man was machen könnte. Und das eine gibt's da und das andere gibt's da und das gibt's hier. Und dann haben die gesagt, ja, aber wenn ihr auf Aluga geht, das ist da alles. So, für uns die nächsten Schritte sind jetzt gerade, und deshalb ChatGPT ist natürlich ein spannendes Thema, ne? Zu sagen, wow, ein paar Sachen, die machen, sind ziemlich cool, das könnte man adaptieren.
So, wir machen jetzt auch ein Abo-Modell, habe ich gehört, gelesen. Aber es war eben klar.
Für $20 kam gestern der Preis. Aber was zum Beispiel spannend ist, wir haben gerade bei Podcasts zum Beispiel, wir haben so viele gehörlose Menschen und Podcasts sind nicht transkribiert. Wir automatisieren das gerade, übersetzen automatisch. Und dann können wir auch sagen, wie könnte man aus so einem Transkript zum Beispiel eine kurze Beschreibung machen, eine Kurzfassung davon. Das funktioniert ja alles super. Das sind so Sachen, die wir alle gerade einbauen. Und ganz vieles automatisieren. Emotionen klonen zum Beispiel. Die Stimme aus der Hintergrundspur von dem Video rausnehmen. Und dann wieder die Übersetzte raufpacken. Voice Cloning. Das sind so Sachen, wo wir wirklich sehr intensiv dran arbeiten in-house. Wo wir ein kleines KI-Team haben, die nur das machen den ganzen Tag. Wo wir jetzt nach und nach tröpfchenweise gerade rauskommen. Wir sind jetzt gerade dabei, diese ganzen Classic-Movies, die wir haben. Wir haben bestimmt 100 Millionen Aufrufe auf all unsere Classic-Movies mittlerweile. Und alle Public Domain, die gibt fast nirgendwo Untertitel dafür. Unsere KI rennt da gerade über ein Video nach dem anderen, über jede Sprache und packt überall Untertitel rein, damit gehörlose Menschen diese Videos auch wahrnehmen können. Und das sind so Sachen, an denen wir gerade sehr intensiv arbeiten.
Mega cool. Das ist, ich habe gerade das ChatGPT verwendet, ich habe einen Podcast gehört.
Ja.
Und der Podcast war so ein Leadership-Podcast und der war Gott sei Dank transkribiert. Aber es war zu lang und ich habe gesagt, hey, ich will eigentlich nur da geht es um Mindset und welche Punkte für Mindset wichtig sind. Mir waren wirklich nur wichtig, diese 6 Punkte da auszuarbeiten. Aber die waren so versteckt und dann habe ich wirklich ChatGPT gesagt, sagen wir, die 6 Punkte von Mindset aus dieser Transkription habe ich ihm gegeben und er hat sie mir ausgespuckt. Und dann habe ich wirklich gedacht so, wow, das Teil ist auch nicht schlecht unterwegs, ja. Ein bisschen abgewiegen vom Thema, ist mir nur gerade so eingefallen, wie du das erzählt hast, dass es als Chance sehen. Gestern habe ich meinen Copywriter angerufen und habe gesagt so, hey, hast du das ChatGPT, und ich sage, ja, nutze es doch einfach. Und er, ja, aber Ding, sage ich, ja, nutze es einfach, steuer es halt du. Das ersetzt dich ja nicht, wenn es du richtig nutzt, weißt. Aber Panik habt auf die Art, ja, was heißt denn das für alle Copywriter? Und ich sage, nix, nutzt es einfach. Bei unseren Kunden, weil die braucht immer ein bisschen so einen menschlichen Touch noch.
Ja, genau.
Wo siehst du, Bernd, wenn du jetzt diese Reise beschreibst, und ich finde das richtig gigantisch, gerade das mit den ganzen KI und dein Antrieb, sage ich mal, Sprache und grundsätzlich Video und Sprache für alle zur Verfügung machen. Leute, die vielleicht halt nicht so gut Englisch können, dann, dass sie das. Wo siehst du jetzt gerade so ein bisschen jetzt in deinen, sage ich mal, in deinen Kundenfluss, wenn man es anschaut und sagt so, wo siehst du gerade ein bisschen einen Engpass? Wo siehst du, da ist ja gerade eine Herausforderung. An dem müsst ihr knappern, das müsst ihr lösen.
Naja, wir haben halt eine beschränkte Anzahl an Arbeitnehmern. Wir sind selbst finanziert über unseren Co-Founder und mich. Ich könnte durchaus noch locker, gerade in der Entwicklung, 10 bis 15 Leute einstellen. Aber die fehlen mir halt. Das ist auch schwierig und die sind auch schwierig zu finden. Und wir sind hier in Mannheim, wir sind also nicht in Berlin. Das heißt, hier ist die SAP, hier ist SAS, hier ist BASF. Die zahlen unfassbare Gehälter. Auch für Leute, die nicht gut sind. Das muss man einfach so sagen. Weil es einfach so das geht, oder? Wir zahlen ja einfach super viel, ob du gut bist oder nicht.
Ja.
Und das ist halt auch ein Problem für uns. Wir müssen natürlich irgendwo konkurrieren mit denen und das können wir nicht. Das heißt, wir haben wenige Entwickler, leider, oder auch Gott sei Dank, keine Ahnung, wir haben ein kleines Team, ich glaube 9 oder 10 Leute sind das in der Entwicklung. Wir könnten, und das ist auch echt immer so eine Hürde, wir können bestimmt 10, 15 Leute noch beschäftigen. Wobei wir indirekt für die ganze KI, für das ganze Training haben wir, ich glaube, 10 oder 12 Leute bei uns in-house, die den ganzen Tag Videos transkribieren, übersetzen und einsprechen, damit wir perfekte Daten für unser KI-Training bekommen, weil wir das halt auch alles in-house machen.
Verstehe, verstehe. Da habe ich zwei Fragen zum Thema zu. Erstens einmal, Holz, bedeutet das, wenn das sage ich mal, der Entwicklermangel, bedeutet es, ihr könnt mehr B2B-Aufträge annehmen, die ihr derzeit realisieren könnt, oder geht es da eher um die Vision Weiterentwicklung?
Die Vision Weiterentwicklung auf jeden Fall und natürlich Sales. Wir bräuchten viel mehr Sales. Wir haben 2 Sales-Leute, wir bräuchten euch 20. Aber die Vision Weiterentwickeln, gerade was KI angeht und die Software, an der wir arbeiten, da sind noch unsere Roadmap ist tatsächlich, also wenn ich morgen sterben sollte, haben unsere Leute noch 2 Jahre Arbeit. Also die sind erstmal versorgt. Da ist noch genug zu tun.
Okay, ich klopfe mal auf Holz. Okay, und dann die zweite Frage dazu. Remote oder so ist kein Thema für dich, das
Nee,
sagst
nee. Also Outsourcing sowieso nicht und ich kriege
du.
jeden Tag auf LinkedIn Anfragen von irgendwelchen Indern bis zum Ukraine-Krieg, auch aus der Ukraine permanent Outsourcing. Das funktioniert für mich nicht. Du musst dieses Aluga-Gen haben, du musst in dieses Team passen, du musst verstehen, was wir machen und du kannst irgendwo mal schnell rein und rausspringen. Das ist auch nicht unsere Philosophie. Und wir müssen schnell handeln, das heißt, ich muss schnell sagen können, du, Steffen, Niklas, Christian oder was auch immer, guck mal, hier ist mein Problem, fix das mal. Und die sind einfach in dieser Materie drin. Und Outsourcen ist für mich überhaupt gar keine Alternative.
Verstehe. Man gratuliere, dass du komplett bootgestrappt bist. Ist eine Alternative, dass sagst du, nie holst dir jetzt einen Investor ins Boot?
Ja, wir haben das lange nicht machen wollen. Und sind jetzt aber in der Phase, dieses neudeutsche Growth Hacking ist jetzt tatsächlich ein Thema für uns. Wir haben jetzt viele Millionen investiert, um ein Megaprodukt zu bauen. Wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir sagen können, wir können jetzt in eine breite Masse gehen. Wir können locker 200.000, 300.000 Kunden oder mehr direkt abfüttern mit unserer Software. Wahrscheinlich auch 1 Million. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen richtigen Schub in Marketing und Sales. Und dazu braucht es mehr als das, was wir investiert haben. Dazu braucht es einfach 10, 15, 20 Millionen. Das sind realistische Zahlen, um zu sagen, wir können global wirklich jetzt richtig Gas geben. Und das können wir nicht alleine wuppen. Wenn wir jetzt richtig wachsen wollen, müssen wir Externe mit reinholen.
Verstehe, und vielleicht auch nicht nur an finanziellen, sondern einer, der das Netzwerk auch hat, um
Immer.
diese.
Also generell, wir hatten auch ein Angebot von einem Scheich, der bei uns mit 60 Millionen rein wollte, tatsächlich, und das wollten wir nicht, weil das war überhaupt nicht strategisch. Der hat gesagt, ich habe nur die Kohle und dann fertig aus und ich will gucken, was ich da zurückkriege. Und wir haben gesagt, nee, ich will, bevor ich dir jetzt was gebe für deine 60 Millionen, hole ich mir lieber einen mit 20 Millionen, aber die wissen, wo wir wen anrufen müssen,
Ja.
reinzukommen. Und das ist viel wichtiger für uns.
Bock, genial, aber allein, dass diese Gespräche stattfinden, also gratuliere Bernd, also das ist
Genau.
schon, hat dir vielleicht das eine oder andere graue Haar schon geschaffen, aber sieht gut aus. Bernd, wenn du jetzt zurückblickst, auf welche Erfolge bist du mit Aluga, mit deinem Team, mit deiner Familie, auf welche Erfolge bist du besonders stolz?
Naja, ich bin natürlich immer stolz auf meine Kinder, was die tun, klar. Wobei das denen ihr Verdienst ist nicht meiner. Ich bin mega stolz, jetzt leider Corona gewesen, aber vorher hier ins Büro zu kommen und dann siehst du da 30, 40 Menschen sitzen, die hier vor sich hinwuseln, die sich untereinander wohlfühlen und das macht mich schon stolz zu sagen, Alter, da hast du schon einen Anteil dran, dass diese Menschen hier zusammengefunden haben, auch wenn dich das viele schlaflose Nächte kostet und viel Magenschmerzen. Aber das macht mich stolz, dass diese Menschen hier für sich einen Beruf haben, eine Arbeitsstelle, in der sie sich entfalten können. Und das ist auch, was mich mit Aluga stolz macht. Und immer, wenn ich sehe, wenn jemand Aluga benutzt, finde ich das schon geilen Scheiß.
Mega cool. Dann würde ich den Podcast abschließen mit drei Fragen. Oder machen wir zwei Fragen draus. Eine Frage ist, ich bin ein totaler Fan von Zurück in die Zukunft. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hättest, zurückreisen zum Start von Aluga, sagen wir mal, also sagen wir mal, wir reisen 10, 11 Jahre zurück oder vielleicht 12, wo die Idee entsprungen. Mit deiner Erfahrung jetzt, welchen Tipp würdest du deinen jüngeren Self geben?
Ganz ehrlich, ich glaube ja an Karma. Ich glaube nicht an Gott, an nichts, ich glaube aber an Karma. Und alles, was ich tue, oder alles, was ich bin, bin ich, weil ich die Dinge getan habe, die ich getan habe.
Ich glaube, Bernd hat gerade Gott den Strom abgedreht, weil er Karma erwähnt hat. Ja, meine letzte Frage an Bernd wäre gewesen, wo kann man Aluga finden, wo kann man dich kontaktieren, wo kann man dein Team kontaktieren? Und das ist einfach die Webseite Aluga, also aluga.com, aluga.com, oder Bernd kann man auch unter Bernd Kortz auf LinkedIn einfach anschreiben. Ja, Bernd ist ein super lustiger Typ, Visionär, und seine Einstellung ist wirklich richtig, richtig cool. Ich beende jetzt eigentlich den Podcast mit diesem Karma-Part. Ja, danke Bernd, dass du im Podcast dabei bist. Danke, dass du deine Reise und danke für deine Ehrlichkeit und authentische Art. Also das ist wirklich inspirierend. Und für alle, die bis zum Ende gehört haben, den Podcast, und ihr selber eine spannende Reise habt, ihr seid CEO, C-Level, Director in einer Führungsposition und wollt einfach über eure Reise sprechen, über eure Herausforderungen, über eure Ziele, schreibt mich einfach an über benjaminlutje.net oder über LinkedIn. Ich freue mich, auch euch im Podcast begrüßen zu dürfen. Bernd, Aluga, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und eventuell gibt es in einem halben Jahr einen Fortsetzungsteil. Danke und bis zum nächsten Mal.
Hast du manchmal das Gefühl, festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.